Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Mandali fährt schon? Oh ja. Oft in der glücklichen Lage, mit ganz vielen Devotees zusammen zu chanten. Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen oder so in Amerika zu einem Treffen, das hieß Sadhu Sangha. Da waren ungefähr 2000 Devotees da und ich merkte schon im Flughafen, die Leute wussten alle davon, fragt mich, gehen Sie auch zu diesem buddhistischen Treffen? Ich gesagt, ja, auf alle Fälle. Und dann war ich gleich darauf in Russland, wo sehr viele Devotees angezogen werden zum Krishna-Bewusstsein. Wir hatten dort ein Holy Name Retreat gehabt mit, ich glaube, zwischen 600 und 700 Leuten für ein Retreat, also so ein wie sagt man dazu, Retreat, das sagt man glaube ich auch in Deutsch, sehr viel, viele Leute und es war wirklich sehr, sehr schön, also sehr, sehr tief gehen und naja, wenn ich so durch mein Leben gehe und eben überall an diesen großen Veranstaltungen teilnehme, beziehungsweise gebeten werde, über das Chanten der Heiligen Namen zu sprechen, auch von den eigenen Erfahrungen her zu sprechen, dann merke ich, dass etwas geschieht in den letzten Jahren eigentlich. Und zwar ist es so, dass ich das Gefühl habe, tiefer eingelassen zu werden in das Geheimnis, dieses ewige Geheimnis, dass der Name Gottes identisch ist mit Gott selber. Das ist etwas, was wir mit dem rationellen Geist nicht erfassen können. Wie soll ein Name identisch mit einer Person sein? Sowas gibt es in dieser Welt nicht. Wir haben da keine Erfahrung gemacht. Aber wie gesagt, wenn man die heiligen Namen chantet, dann wird dieses, was zunächst einmal wie ein Konzept nur klingt, der Name ist identisch mit Krishna, das wird irgendwie immer deutlicher. Und zwar an ein paar kleinen Zeichen. Man merkt plötzlich, dass dadurch, dass man so viel chantet und so viel das Chanten auch verbreitet, dass etwas aktiviert wird im Leben, was davor geschwiegen hat. Nämlich wirklich das direkte Eingreifen Krishnas in das Leben. Also man fühlt sich getragen einfach, als wäre man wie ein Spatz in der Hand eines Giganten. So fühlt man sich eben getragen. Und jedes Mal, wenn wir auf der Autobahn vorbeifahren, da auf der Höhe Leipzig, kurz nach dem Hermesdorfer Kreuz, dann halten wir fast schauernd an. Da gibt es so eine Riesenreklame. Ihr habt vielleicht das schon mal gesehen. Gott hält dich. Habt ihr schon mal gesehen? Und dann habe ich gesagt, ja. So etwas Ähnliches erfahre ich. Also ich erfahre ein Getragenwerden von einer Kraft, die wesentlich weiser ist, wesentlich mehr Zusammenhänge denkt und innerhalb dieser großen Zusammenhänge, also des Verbundenseins mit allen Lebewesens, auch handelt und eingreift ins Leben. So, ich finde es sehr schön, deswegen, wenn immer ich die Möglichkeit bekomme, noch mehr zu chanten. Manchmal gehen die versagt, chante ich so viel, dass ich überhaupt keine Stimme mehr habe. Aber da muss man halt mit dem Herzen weiter chanten. Das geht schon irgendwie. Und das führt mich zu dem Thema, was ich heute gerne mit euch teilen möchte. Wie ich schon ankündigte, es ist ein großer Festtag heute. Es geht in diesem Tag darum, was kann man als Individuum tun, um in seinem Herzen ein Altar zu errichten, auf dem Krishna oder Gott Platz nimmt. Oder ich will das mal nicht so poetisch ausdrücken. Was kann man tun, und gibt es überhaupt was zu tun, um tatsächlich zu dem Gefühl zu kommen, da ist Gott in meinem Herzen gegenwärtig. Die Sanskrit-Schriften drücken das immer aus mit einem Sonnenaufgang. Wenn die Sonne am Morgen über den Horizont aufgeht und dann am Firmament sichtbar wird, verschwindet Dunkelheit. Die Diebe, die in der Nacht tätig waren, und auch die Vampire ziehen sich zurück in ihre Höhlen und Behausungen, und es taucht ein glücksverheißender Einfluss auf. die Morgenröte, die Morgendämmerung. Und so, wenn tatsächlich Krishna im Herzen gegenwärtig wird, dann wird das immer begleitet davon, dass die Unwissenheit oder die Unklarheit im Leben verschwindet, wie die Dunkelheit. Und auch diese zahlreichen Wünsche, die wie Diebe uns unser Lebensgut stehlen, unsere Zeit stehlen, unsere Vernunft stehlen. Und diese Diebe ziehen sich in ihre Höhlen und Behausungen zurück. Also, aber die Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Gibt es etwas, was man tun kann, um diesen Zustand der inneren Erleuchtung herbeizuführen, oder sitzt man da eigentlich nur und wartet darauf oder hofft, dass ein Yoga-Vorgang, den man gewählt hat, oder eine spirituelle Methode einen dahin führt? Was genau führt zu diesem Zustand der Erleuchtung? Wie kann plötzlich wie können wir aus unseren relativen Gedanken, wie können befreit werden, wie können wir von unserer, sagen wir, Identifizierung mit dem Körper befreit werden, unsere Identifizierung mit den Gedanken, wie können wir dazu kommen, auch frei zu werden von den Einschränkungen der intellektuellen Ebene und tatsächlich eine spirituelle Erkenntnis machen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben unter uns heute einen alten Freund von mir, Ramdas, der lange, also eigentlich seitdem ich denken kann, ein Redakteur ist, eine Zeitschrift herausbringt. Und ich weiß, dass du vor längerer Zeit mir einmal etwas gegeben hattest, oder es wurde mir gegeben, ich weiß es nicht, wo du eine Beschreibung von einem solchen kleinen Erleuchtungserlebnis vielleicht gegeben hast, welches dir in Indien widerfahren ist. Ich wusste, du warst da in dieser total genervt, so fing es an, in einer, ich glaube, in der Stadt Govardhan, nicht? Und jeder, der das weiß, was das bedeutet, also das ist eine nervige Stadt, da fahren einem laufend wildeste, berauschte Taxifahrer über die Zehen hinweg. Es ist wahnsinnig heiß. Wenn man unvorsichtig ist und ein Saftzuckerrohr Wasser trinkt, dann hat man einen Durchfall für 20.000 Jahre. Alles ist mit Fliegen besetzt und stinkt bei der offenen Kanalisation und die Leute sind sowas von indisch, dass es also nur noch der Westeuropäer würde rücksichtslos dazu sagen. Und ja, und der Rahmen, das ist dann durch dieses nackte Chaos hindurchgegangen. Und plötzlich dann verklärte sich das alles, also veränderte sich das alles und du konntest es sehen von einer ganz anderen Perspektive. Du warst zunächst einmal nur der Beobachter, der neutral blieb, also den das nicht mehr genervt hat und nicht mehr angeekelt hat, und der dann plötzlich in einen solchen Glückszustand verfiel, mitten im Chaos. Ich nehme an, die Taxifahrer sind weiterhin rücksichtslos gefahren. Die Esel sind weiterhin über die Straße galoppiert und es war weiter lärmend und jeder wollte dich am liebsten entführen für Geld in sein Geschäft und so. Aber es war nicht, dass sich die Umstände verändert hätten, aber etwas hatte sich im Herzen verändert von unserem Redakteur und dadurch war die Wahrnehmung eine ganz andere. Und, was können wir tun, um diesen Zustand zu bekommen, und was passiert da überhaupt, dass man so sehr sich loslöst von dem Alltagswahrnehmungen und einfach eine große innere spirituelle Freude, die von nichts, aber auch gar nichts angerührt wird, empfindet. Also darüber möchte ich heute sprechen. Ja. Ich möchte zunächst einmal das tun, was immer in spirituellen Kreisen gemacht wird. Ich möchte mit euch eine historische Geschichte teilen. Es war vor 500 Jahren, wo Chaitanya Mahaprabhu in der Stadt Jagannath Puri wirkte. Und es kam der Tag nach dem großen Wagenfestival, wo Chaitanya Mahaprabhu etwas, ein ganz neues Festival einführte. Er bat den Minister des Königs um ganz viele Besen, Eimer und andere solche Sachen, die man braucht, um ein Tempel sauber zu machen. Und begab er sich mit seinen Gefährten in den Gundicha-Tempel und fing an, für einen ganzen Tag diesen Tempel zu säubern. Zunächst einmal oberflächlich mit den Besen und dann noch feiner, damit der feinste Staub aus dem Tempel verschwand, mit Eimern voll mit Wasser, die gegen die Wände spritzte und gegen den Boden und so weiter. Es wird beschrieben, dass er so viel Wasser benutzte, dass es erschien, als wäre ein Fluss von Wasser und Dreck aus dem Tempeltor auf die Straße gelaufen. Nun, während er das tat mit seinen Devotees, war er sehr, sehr glücklich und sang die ganze Zeit Hare Krishna, denn er hatte etwas in seinem Geiste. Er wollte den Tempel, der für ein Jahr nicht benutzt worden war, vorbereiten, sauber machen, sodass Krishna sich dort als Jagannath und Balaram und Subhadra Devi niedersetzen konnten auf dem Altar. Er war so begeistert, als er das reinigte, obwohl er aus einer Brahman-Familie stammte. Das Brahman tun grundsätzlich nichts sauber machen. Das ist in der indischen Kultur den Straßenfegern, die aus einer unteren Kaste kommen. Ist für die haben immer, man hat, wenn man ein Brahmane ist, hat man nur Diener. Aber er stürzte sich an erster Front auf den Schmutz im Tempel, nahm sogar sein eigenes Gewand, um den Altar zu läutern und zu wischen. Es gab nur einen unangenehmen Zwischenfall, als er auf dem Altar war und mit Tränen der Ekstase diesen Altar sauber wusch, während andere Wasser dahin geben, ereignete sich etwas Ungeplantes. Und zwar kam ein Geweihter Krishnas auf die Idee, sich endlich das zu verschaffen, für das er ein ganzes Leben gehofft hatte. Er wollte das Wasser von den Lotusfüßen des Herrn trinken. Und er nahm also jetzt einen Topf mit Wasser, ging, ohne dass ihn jemand davon abhalten konnte, zum Altar hin, wo Lord Chaitanya auf den Knien war und schwuppte, nahm das Wasser, wusch den Fuß von Lord Chaitanya Mahaprabhu und trank das Wasser begeistert auf. Dem Augenblick rief Chaitanya Mahaprabhu: Halt! Und alle hielten an. Und der Unglückliche, der also dieses Fußwasser verschafft hatte, erstarrte, wurde kreidebleich und Chaitanya rief ihn an: Wie kannst du es wagen? Tausendmal habe ich es verboten, dass ihr mich verehrt als Gott und mein Badewasser trinkt. Wir versuchen hier den Altar bereit zu machen, dass Krishna sich dort niederlässt und ihr und du bringst mich dermaßen in Verlegenheit, indem du mein Fußwasser trinkst. Swarup Damoda, da kam Swarup Damoda gelaufen, nimm dein Bengali Vaishnava hier und belehre ihn. In Norddeutschland würde man sagen, zieh ihm die Ohren lang. Das meint man nicht so, wie man es sagt, aber das ist so. Ne? Ja, das war der einzige Zwischenfall. Denn das war undenkbar. Lord Chaitanya Mahaprabhu erklärte die vedischen Schriften, sang die heiligen Namen in großen Prozessionen, war der Führer einer spirituellen Bewegung. Und hier wurde er zum Straßenfeger, wusch den Tempel mit Tränen der Ekstase. Was ging in ihm nur vor? Kann man Gottes Erkenntnis durch Waschdienste erlangen? Chaitanya Mahaprabhu hatte einen bestimmten Punkt. Und er machte diesen Punkt. Er sagte zu seinen Devotees, als sie fertig gewaschen hatten, setzt euch jetzt in zwei Reihen hin. Und ich habe mir das hier aufgeschrieben. Und ich möchte euch fragen, wie viel Schmutz habt ihr aus dem Tempel getragen? Derjenige, der am meisten Schmutz gefunden hat und getragen hat, er wird von uns als der höchste Geweihte Krishnas angesehen. Und diejenigen, die weniger Schmutz gesammelt haben, die müssen eine Buße bezahlen in Form von süßen Kuchen, die sie an alle anderen verteilen. Lord Chaitanya Mahaprabhu, so stellte sich heraus, hatte einen Haufen Schmutz zusammengetragen, der so groß war, wie all die kleinen Häuflein seiner Devotees zusammengenommen. Und er hatte einen Gedanken dabei. Sein Gedanke war, wenn wir tatsächlich Krishna am Herzen empfangen wollen, wenn wir so etwas haben möchten wie eine kleine oder große Erleuchtung, dann ist es wichtig, zunächst einmal den Schmutz, Syamachandra, du hast gerade ein klein bisschen, bist du in tiefe Meditation gegangen, vielleicht auch mit einer Spur Schlaf dabei, dann müssen wir den Staub und den Stroh und die Verunreinigung im Herzen rausbringen. Prabhupada, mein spiritueller Lehrer, hat dazu gesagt, man sollte Krishna im Herzen empfangen. Und um das Herz zu reinigen, sollte man zwei Dinge tun. Man sollte das Hare Krishna Mahamantra chanten und man soll über Krishna ständig hören, indem man aus den heiligen Schriften über ihn hört. So, wenn Krishna sieht, dass jemand bereit ist, sich von seinen materiellen Wünschen zu trennen, wenn er ehrlich bereut, ich weiß, ich habe diese materiellen Wünsche, die mich immer wieder in die Welt zurückführen und mich immer wieder verstricken und mir immer wieder mein Leben erschweren. Ich will sie gerne aufgeben, aber ich habe nicht die Kraft, sie loszulassen. Wenn Krishna dieses ernste Gebet seines Devotees sieht, dann passiert plötzlich etwas. Dann wird er im Herzen so zufrieden, dass er nachhilft und uns dabei hilft, die inneren Verstrickungen loszulassen. Ich weiß, dass es im Westen eine sehr erfolgreiche Methode gibt, die von den anonymen Alkoholikern entworfen wurde. Das sind zum Teil Leute, die sind so dem Alkohol verfallen, dass sie keine Chance sehen, sich von diesem sagen wir mal, von dieser flüssigen Kralle zu befreien, die ihr Leben unmöglich macht zum Leben. Was sie dann tun, ist, dann sagen sie, kommen sie ernst in diese Phase hinein, wo sie sagen, ich muss ehrlich mit mir sein. Ich kann nicht aus eigener Kraft mich diese Anhaftung an den Alkohol, ich kann das nicht lösen. Ich bin machtlos und ich wende mich jetzt an die höchste Macht, an Gott, und bitte ihn, mir zu helfen, diese unheilsame Verstrickung aufzugeben. Und die haben sehr viel Heilerfolg, glaube ich, nicht? Also das funktioniert anscheinend. So hier in diesem, bei uns in der, sagen wir mal, in der Vaishnava-Philosophie ist es auch, wenn wir sehen, dass wir alleine nicht in der Lage sind, uns zu befreien von bestimmten Angewohnheiten und Verstrickungen und ich würde mal sagen, ja, Verhaftungen und so weiter. Wenn wir dann aufrichtig vor Krishna treten, dann wird er, der im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, aktiv. Und was er tut, ist, dass er selber im Herzen nachhilft, diese materiellen Anhaftungen und Verhaftungen, die also wie Schmutz sind, die auf dem Herzen sind, dass man davon frei wird. Das müsst ihr mal probieren. Das funktioniert tatsächlich. Ich glaube, wenn man sehr ehrlich ist in seinem spirituellen Leben, dazu gehört ein bisschen Mut dazu. Also das schlimmste Laster ist diese Feigheit immer im spirituellen Leben. Aber wenn man wirklich ernsthaft ist und sagt, alleine habe ich jetzt ziemlich lange rumgekrebst auf meiner Ebene. Ich habe versucht, aber ich komme jetzt einfach vor dein Tor, Krishna. Ich klopfe da. Hoffentlich machst du es nochmal auf für mich und möchte ganz ehrlich sagen, ich bin selber machtlos. Ich sehe nicht, wie ich das lösen kann. Bitte helf. Und dann kommt, wie gesagt, dann kommt mit diesem einfachen Wunsch, kommt Krishna ins Herz hinein und dann beseitigt er diese Anhaftung und diesen Schmutz. Und wenn das beseitigt ist, fühlt man sich einfach total glücklich. Die äußeren Umstände sind noch immer die gleichen. Man macht noch immer in Berlin Wetting in einer Schmuddelwohnung leben, mit Schimmelpilz drin und so weiter, weil man sich nichts Höheres leisten kann. Oder man macht irgendwo verkommen in einem Luxusvilla, völlig seinen Angewohnheiten verfallen und seiner inneren Arroganz. Macht also, da ist kein Riesenunterschied zwischen einer Schmuddelwohnung und einer Luxusvilla, wenn das Herz nicht rein ist. Und wenn man sich dann an Krishna wendet, dann kommt Krishna ins Herz hinein und reinigt das Herz von diesen unliebsamen Dingen. Nun, wie in der Vaishnava-Philosophie, wie Krishna konkret kommt, ist, wenn man den heiligen Namen des Herrn in einer demütigen Haltung anruft, wenn man einfach chantet Krishna, Rama, Govinda, dann erscheint Krishna plötzlich im Herzen und löst alles. Da gibt es dieses tolle Beispiel aus dem Mahabharata von der Königstochter Draupadi, die vermählt mit den 5 Pandava-Kriegern war. Aufgrund unglückseliger und gemeiner Betrügereien wurden die Pandava um ihr Königreich gebracht und sie verloren alles, einschließlich ihre geliebte Frau Draupadi. Draupadi wurde dann, obwohl sie gerade in ihrer Mondphase war, also wie sagt man das, in ihrer Periode war, herausgezerrt aus ihrem Gewand in die Mitte einer Versammlung, wo sie öffentlich entkleidet werden sollte, als ein, eine Demütigung der Pandavas. Und Draupadi war zuerst einmal völlig hilflos. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschah. Das gab es noch gar nicht in der Gesellschaft. Das wurde nie gemacht. Dazu kam sie aus adligem Geschlecht und sie war völlig überfordert. Aber als sie dann in der Versammlung war und die gierigen Augen der Männer auf sich ruhen sah, sie war die schönste Frau der damaligen Zeit, und da wusste sie, das ist ernst. Und ein Mann, von dem man sagt, er hatte die Kraft von 10 Elefanten, also fing an ihrem Gewand zu ziehen. Und sie wandte sich an die Ehrenperson in der Versammlung und sagte: Seht ihr nicht, was hier geschieht? Eine völlige degenerierte Geschichte soll hier gemacht werden. Aber sie wandten sich von ihr ab, weil sie sich nicht in der Lage sahen, eine Seite gegen das Unrecht zu beziehen. Das war eine sehr komplizierte politische Situation. Alle wandten sich von ihr ab, bis Draupadi nur eins übrig blieb: ihre eigenen Kräfte. Sie wehrte sich dann aus eigener Kraft. Sie war die Tochter eines großen Kriegers. Sie konnte mit dem Schwert umgehen. Aber auch ihre verzweifelten Bemühungen halfen ihr nichts gegen dieses Untier von Mensch, das sie da entkleiden wollte. Also schließlich dann ging sie zu ihrer allerletzten Zuflucht. Und das ist, was uns auch leider oft so geschieht. Sie wandte sich an Krishna und rief: Hey Govinda, Hey Gopal, Janardhan. Janardhan heißt der du im Herzen allergegenwärtig bist. Bitte hilf. Und Krishna erschien dann ließ aus seiner glücksspendenden Hand unendlich viel Stoff hervorgehen. Und je mehr dieser Unmensch versuchte, sie von den Kleidungsstücken zu befreien oder zu entledigen, desto mehr holte er ein und ein, bis der ganze Palast fast erwürgte in diesem Stoff. Und ja, später, als das alles ausgestanden war, fragte Draupadi Krishna einmal: Krishna, wann bist du denn in allerletzter Sekunde gekommen? Warum hast du so lange gewartet mit deiner Hilfe? Und Krishna hatte gesagt, antwortete dann: Ganz am Anfang, als du in Bedrängnis gerietst, hast du Zuflucht gesucht bei den Königen. Dann bist du später auf deine eigene Kraft zurückgeworfen worden und hast versucht, dich aus eigener Kraft diesem Unhold zu erwehren. Aber erst als du sahst, dass all das nichts mehr funktionierte, da hast du dann ausschließlich und allein bei mir Zuflucht gesucht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, lernen müssen. Wir haben so viele Pläne, wir haben so viele Methoden, wir haben so viele Ideen, wie wir Sinn aus unserem Leben machen können. Aber irgendwann erst, wenn wir wirklich in der Gosse sind oder wenn wir wirklich alles versucht haben, was uns einfiel, dann wenden wir uns ganz zum Schluss mal an Krishna. Warum das nicht gleich machen? Das wäre doch viel schöner. Töchter Krishna, das wäre viel konsequenter gelebt. Ne? Das wäre auch viel zielführender, sagt man, glaube ich, im modernen Deutsch. Zielführend. Ne? Und wie gesagt, dieses aufrichtige Wenden an Krishna, das kann man tun, indem man sich an seinen heiligen Namen wendet und mit dieser barmherzigsten Form Gottes Kontakt aufnimmt. Es gibt ein altes Lied, was gesungen wurde von Bhaktivinoda Thakur über das Zuflucht suchen beim Heiligen Namen. Darf ich es euch singen ist nicht so, ich kann halt nicht so gut singen, also. Und in Englisch weiß ich so und so nicht, ich habe es hier nur in. O Heiliger Name, wenn du anfängst im Herzen aufzudämmern und am Horizont erscheinst, wird die Dunkelheit dieser materiellen Welt fast gänzlich beseitigt. Also das ist, wenn jemand anfängt zu chanten, den Heiligen Namen chantet, dann kommt er in einen Zustand, wo die Dunkelheit des materiellen Bewusstseins weggeht. Aber das passiert nur, wenn man dreimal loslässt. Das erste Mal muss man loslassen von dem Verständnis, ich bin Berliner oder Deutscher. Also die Identifizierung mit dem Körper muss man weglassen. Da muss man ein zweites Mal loslassen. Nämlich, dass man sich identifiziert mit seinen Emotionen, seinem Gefühl, diesem Nebel in drin, der inneren Stimmung und so weiter. Man muss verstehen, ich habe nichts zu tun mit meinem Geist und den Dingen, die im Gemüt sich vollziehen. Und das dritte Mal loslassen heißt, dass man auch von seinen intellektuellen Vorstellungen ablässt. All das sind drei materielle Ebenen. Die körperliche Ebene, die mentale oder emotionale Ebene und dann die intellektuelle Ebene. Und auf all diesen drei Ebenen gibt es Gefängnisse, in die wir uns freiwillig begeben, wo wir dann freiwillig den Schlüssel umdrehen und dann es gibt Leute, die sind ganz und gar verstrickt auf der körperlichen Ebene, die identifizieren sich wirklich nur mit ihrem Äußeren. Es gibt Menschen, die sind total mit ihren Gedanken und Gemütsverfassungen identifiziert und andere, ich glaube Ramdas kennt die sind so sehr in ihren Konzepten drin, die verteidigen sie und machen fast Kriege dafür, Wortgefechte auf alle Fälle. Nicht? Das sind drei materiellen Ebenen, die man nacheinander loslassen muss. Und dann, wenn man frei ist von diesen Ebenen, dann kann man wirklich Krishna treffen. Ich war heute im Wald an einem See, da ist so eine tolle, das ist meine Lieblingsbank, da habe ich mich hingesetzt und habe wirklich bewusst erfahren, wie ich gechantet habe. Und zuerst war dann, heute fühle ich mich wirklich abgeschlagen. Und ich muss morgen schon wieder auf eine Riesentour, ich armer, gepeinigter Swami. Da habe ich gesagt, das ist nur der Körper, das muss ich jetzt loslassen. Dann kam als nächstes meine Gemütswelt. Ach, dieser Dauerstress. Ich muss immer reisen, ich muss immer Retreats geben, immer Leuten zu spirituellen Erkenntnissen sorgen. Wer kümmert sich denn um mich? Und so. Ich so gejammert, nicht? Wie ein altes Weib. Da habe ich gesagt, da muss ich mich jetzt auch von lösen. Das ist nicht, ich will jetzt chanten. Und dann kamen meine neuesten Gedanken über C.G. Jung und das Unterbewusste, also die intellektuelle Ebene. Ich habe gedacht, das ist jetzt, lassen wir jetzt auch mal. Und wir treffen einfach jetzt mit Krishna in Form seines heiligen Namens zusammen. Und das war so ein schönes Treffen am See. Selbst die Schwäne haben es gemerkt, dass auf der Bank eine kleine Erkenntnis vonstatten ging. Nicht? Also, das ist, was passiert, wenn man sich wirklich einlässt auf Krishna und bitte beachtet, in seiner greifbarsten Form, in Form seines heiligen Namens. Dann der nächste Text, der nächste Vers sagt so, du kommst dann und befreist einen von der verbleibenden Dunkelheit und dann kommt es, dann gibst du göttliche Weisheit in unsere spirituell verblendeten Augen. Also man schaut dann nicht mehr auf gewöhnliche Art und Weise, sondern man schaut mit einer göttlichen Sicht. Das hatte das hatte unser Redakteur erfahren, der mitten in dieser Chaosstadt plötzlich nicht mehr genervt reagierte, sondern einfach proaktiv sah, das sind alles Teile Gottes, ich bin ein Teil Gottes. Wir bewegen uns im Tanz der Elemente hier, aber es ist und so weiter. Ne? Und dann, der letzte Text, diese göttliche Weisheit, die in der Sicht entsteht, sorgt dafür, dass im Herzen reine Hingabe entsteht. Und von dieser reinen Hingabe kann man dann plötzlich den Herrn Hari und seine transzendentalen Merkmale deutlich vor Augen sehen. Also was passiert beim Chanten? Beim Chanten wird zunächst einmal diese materielle Sicht weggebracht. Dann das nächste ist, dass göttliche Weisheit hineinkommt und aus dieser göttlichen Weisheit entwickelt man dann Liebe und Hingabe, die einen schließlich Krishna erkennen lässt. Das ist der Vorgang. Das wird aber nur passieren, wenn man loslässt. Genauso wie diese Prinzessin, die sich selber verteidigte, die musste irgendwann zu der Erkenntnis kommen, ich mit meinen eigenen Kräften kann ich mich nicht vor dem Unheil bewahren. Und sie ließ dann los und rief Krishnas heiligen Namen aus. Und dann war Krishna sofort da. Es heißt, für jedes ernsthafte Rufen nach Gott sagt er zweimal, hier bin ich, hier bin ich. Nicht, wenn das ernsthaft geschieht. So, Herzensreinigung. Oder wir haben von dieser tollen Geschichte gehört, dem Gundicha-Tempel. Im Gundicha-Tempel, wo Chaitanya Mahaprabhu das Beispiel gab. Warte, ich mache immer mein Orchester, stelle ich mal aus. Wo er das Beispiel gab, wie der Devotee den Altar des Herzens reinigen sollte, damit Krishna entstehen kann. Wie man das konkret macht, ist einfach, man wendet sich an Krishna, indem man den heiligen Namen ruft und verlässt dann die körperliche, mentale und intellektuelle Ebene, wo man eingesperrt ist und hat den Durchbruch, wo man dann diese spirituelle Erkenntnis macht. Ich weiß, manche von euch sagen sich, ja, ist immer so schön, wenn du das erzählst. Und wir glauben sogar, dass du das für möglich hältst und so weiter. Aber ach, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin ganz normal. Und außerdem ist mein Leid so besonders. Das ist so einzigartig, meine Situation, dass ich also, an mich haben die Heiligen Schriften und die Heiligen nicht gedacht, als sie diese Dinge geschrieben haben. Ja, das denken wir. Aber ich frage einfach mal zurück, was nützt dir das, so zu denken? Was ist es zielführend? Hilft es einem, diese Zweifel aufrechtzuerhalten? Man muss einfach mal aufwachen und sagen, yes, ich probiere es einfach mal. Und das möchte ich jetzt machen. Ich habe eine ganz tolle neue Melodie gelernt. Meine Lieblingsmelodie im Augenblick. Ich werde jetzt mal den Gaur-Krishna bitten. Also, das ist übrigens Gaur-Krishna. Wir sind die Gaur-Krishna Bhajan Band. Sehr berühmt. Wir beabsichtigen bald ein Stadion mit 50.000 Leuten zu füllen. Hare Krishna. Vielleicht kommen aber nur 10. Einfach bitten, einfach mal ein kleines Experiment zu machen. Also wir setzen uns aufrecht hin. Wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge. Und wir lassen jetzt einfach mal dreimal los. verstehen, dieser Körper ist wie ein Vehikel, ein Fahrzeug, aber ich bin nicht identisch mit dem Körper. Wir haben so viele Gedanken und, sagen wir mal, eine bestimmte innere Stimmung, die wir alle mitgebracht haben. Aber auch das lasse ich kurz hinter mir. Und wer von euch hört irgendwelche intellektuellen Spekulationen hat, lässt das auch. Und wir gehen einfach als so reine Seele, als hätten wir wirklich alles hinter uns gelassen, dass nichts zu uns gehört. Und sind jetzt einfach vor Krishna auf dem Altar. Und singen zu ihm mit dem Verständnis: Krishna, bitte komm in mein Herz und sorg du dich darum, diese ganzen Dinge, die da als Restspuren noch sind, wegzubringen. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, O Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Thank you.
once again, all of us together.
Hare Krishna.
Hare
so meinen.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgesungen habt, und zwar so schön. Es bleibt mir eine ganz wichtige Ansage, wo ich unter Umständen Yamachandras Hilfe brauche. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir seit einiger Zeit immer wieder den großen Jagannath, das große Jagannath-Wagen-Festival gefeiert, wo wir die Deities, die unsere Priesterin gerade verhüllt, Jai Jagannath! Jai Jagannath! Hast du geschaut vielleicht?
Ich hab...
Ja. In diesem großen Ratha Yatra oder Wagenumzug, danke, haben wir einen festlich geschmückten Festwagen genommen und sind dann durch die Stadt Berlin gezogen. Das hat eine unglaubliche Wirkung immer. Da kommt plötzlich, die Straßen werden dann abgesperrt und dann kommen wie aus einer anderen Welt, mit Luftballons und Pfeifen und schallenden Trompeten, und sieht also richtig wie aus dem Paradies, ein total bunter Wagenumzug mit Tänzern, und das setzt eben so einen tiefen spirituellen Impuls in die Stadt, dass es auch ganz viele Wellen immer auslöst. Viele Leute kommen dann immer und kommen zu unserem Tempel und wollen tiefer Einlass finden in das Krishna-Bewusstsein. Und das ist irgendwie so etwas wie der Lebensfunke geworden, der unserem Tempel die Kraft gibt, die es nötig braucht, die es nötig hat, um einfach in einer Großstadt wie dieser hier so ein Tempel aufrechtzuerhalten und ein spirituelles Programm, ein Altarprogramm zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, jeden Tag wird dem Herrn erlesene Speise geweiht und es gibt Zeremonien, die gemacht werden. Es wird richtig eine Lichtkugel, könnte man sagen, in der Dunkelheit nicht nur entfacht, sondern erhalten. Und das Festival, der genannte Wagenfestival, sehen wir als einen ganz wichtigen Aspekt unseres Daseins in Berlin, weil wir damit an die große Öffentlichkeit treten und die große Öffentlichkeit dann aufmerksam wird auf das spirituelle Angebot dieser alten Tradition, in der wir stehen. Es ist also ein ganz wichtiges Festival. Das findet dieses Jahr wieder statt am 29. Juni.
Juli.
Und zwar haben wir den allerbesten Platz gekriegt, das zweite Mal schon. Wir sind direkt auf der Brust des deutschen Anzuges gelandet, also am Brandenburger Tor. Ich sage das, weil jeder rechte Deutsche hat so einen Anstecker gehabt, zu meiner Zeit jedenfalls. Ich hatte auch im Konfirmandenunterricht ein Brandenburger Tor auf meinem blauen Anzug. Direkt am Brandenburger Tor haben wir den Festplatz und von dort gehen wir dann diese schöne Straße unter den Linden runter, einmal ganz, ganz bis in die Unendlichkeit und dann kommen wir wieder zurück. Und das ist ein ganz großes Festival und dieses Festival, jetzt kommt das, wo ihr eine wichtige Rolle spielt, ist wirklich nur möglich durch die Spenden der Bodhis oder der spirituellen Menschen in Berlin, die das für gut empfinden. Wir haben dann Gäste aus allen Herren Ländern, wir haben wieder ein tolles spirituelles Ballett, die Samadhi Dance Company kommt wieder und viele Gäste und das ist, wir verteilen dann viel Prasadam an die Öffentlichkeit, also köstliche gottgeweihte Speise und das ist mit einigen Kosten verbunden und deswegen möchte ich euch jetzt auf eure empfindlichste Anhaftung hinweisen. Anhaftung an das liebe Geld. Wir haben hier eine Ratha Yatra Spendenkiste entwickelt. Das ist ein tolles Wort. Eine Spendenkiste. Also ich tue die mal gleich dorthin und möchte euch bitten, dort also einfach der Großzügigkeit eures Herzens zu folgen und einfach euch dran zu beteiligen. Letztes Jahr war das alles sehr, sehr einfach, also, aber dieses Jahr geht es ein bisschen tropfenweise. Und ich wollte euch deswegen erinnern, wenn es euch gefällt und ihr in eurem Herzen eine Sympathie empfindet, da etwas zu tun für Krishna, das wäre sehr, sehr gut, aber auch in gewisser Weise ein bisschen notwendig. Es gibt die Bodhis, die das entgegennehmen. Sarada Shiva sagt es gestern. Das ist der durch und durch ehrliche Syamachandra, der auch dem kann man das geben. Ihr könnt euch mit ihm auch unterhalten. Macht es dir was aus, wenn du ganz kurz, das ist Syamachandra, ihr könnt euch mit ihm unterhalten, was an einzelnen Ausgaben da ist. Vielleicht wollt ihr euch daran beteiligen, einen schön geschmückten Altar zu machen oder ihr möchtet lieber bei der Prasadam-Verteilung mitwirken und so weiter. Und das kann dann berücksichtigt werden. Gut, da ist auch noch Raj Kishori irgendwo, aber die ist immer von so schüchterner Natur. Wo bist du? Ja, Raj Kishori, komm doch, oder ist sie gerade schüchtern? Also denn wie bitte? Ja, please look happy, das ist Raj Kishori, die ist die auf von unserem Tempelpräsidenten Sadashiva, der heute nicht da ist, sondern zu einem wichtigen Treffen erscheinen, also daran teilnehmen muss. An die könnt ihr euch auch wenden. Die spricht auch fantastisch Russisch und verschiedenste Sprachen. Also ihr könnt, also ich möchte euch wirklich persönlich bitten, dass ihr euch dafür einsetzt, weil das wirklich, ja, das gibt ein bisschen Licht in die Dunkelheit hinein. Ich weiß, man denkt, was soll ich nicht lieber für Brot und die Welt spenden? Oder vielleicht für, ja, zur Bekämpfung von Kinderkrankheiten. Es gibt also ganz viele wichtige Sachen. Aber ich denke, so wichtig wie diese Dinge sind, ich habe auch in Indien eine kleine eine Charity, wo wir uns um die medizinische Versorgung von Witwen und so weiter kümmern. Das ist alles sehr, sehr wichtig und muss unbedingt weiterlaufen. Aber ich finde, wenn wir einfach ein bisschen Spiritualität in die Gesellschaft tragen können, dann machen die nicht solche Fehler. Und es geht viel, viel besser und so viele gute Dinge werden dann angestoßen. Deswegen ist das fast so wie an der Wurzel ansetzen. Also bitte sinniert in eurem Herzen, was ihr tun könnt. Und wer von euch ein Millionär ist, der tut das natürlich das Beste, der tut einmal in die Tasche greifen und dann ist alles versorgt. Also gut. Das ist hier die Spendenkiste, also richtig berlinerisch ausgedrückt. Spendenkiste. Toll. Da mache ich sofort mit, finde ich so gut. Gut. Was machen wir jetzt? Ach so, oh ja. Hier gibt es noch eine Veröffentlichung von einer total talentierten Schreiberin. Das ist ein Kind. Sie hat also ein Spirit Book rausgebracht. Der Anfang mit Comics und so weiter. Das ist bestimmt etwas für die Grafiker unter euch. Und das gibt's, die gibt es draußen, die Magazine. Also es ist wirklich sehr sweet. Es gibt auch in der Mitte ein Bild von Radharani. Ja, ja, ist also, die ist wirklich talentiert. Also tut man die Jugend fördern. Alles Liebe und Gute. Was machen wir jetzt?
Also 5 Minuten Pause und dann Gora.
5 Minuten Pause machen wir jetzt. Sehr gut. Und lüften vielleicht auch durch. Und dann ist die Gora. Dann ist hier die Tempelzeremonie, die Gora-artig. Und dann gibt es das Festmahl. Hare Krishna. Hare Krishna.